Nach dem musikalischen Gruß auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite zu diesem Gottesdienst Palmsonntag. Palmsonntag, wir steigen jetzt in die heiße Phase von Ostern ein, dem Fest, das wir feiern, das unser auferstandener und lebendiger Herr und Jesus auferstanden ist von den Toten. Ich weiß nicht, ob es das insgesamt schon in Heiderbach gibt oder den Brauch mal gegeben hat, aber bei uns daheim war es so, der, wo als letztes am Palmsonntag aufgestanden ist, zu dem hat man Palmesel gesagt. Also ich habe jetzt geguckt, wer als letztes von euch in die Kirche reingekommen ist, aber mittlerweile sage ich mal, ein Palmesel, das ist ein ganz ehrwürdiger Begriff. Wenn jemand Jesus auf seinem Rücken hat, wer Jesus auf sich hat und in sich hat, der darf mit Stolz Palmesel genannt werden. Wir erheben uns. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Wochenspruch für die kommende Woche, der lautet, der Menschensohn muss erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Gemeinsam möchten wir aus dem Philipperhymnus das Psalmgebet sprechen und in der Karwoche entfällt das Er sei dem Vater nach dem Psalmgebet. Wir lesen es halbversweise. Christus Jesus, der in göttlicher Gestalt war, sondern entäußerte sich selbst, ward den Menschen gleich. Er erniedrigte sich selbst darum hat ihn auch Gott erhöht dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller deren Knie. Und alle Zungen bekennen sollen, wir beten. Gott, unser Vater, wir danken dir für die Ruhe in der Nacht. Wir danken dir für die vor uns liegende Stunde der Begegnung mit dir. Wir bitten dich um offene Ohren und Herzen, um Gutes für die kommende Zeit mitnehmen zu können. Herr Jesus Christus, in dieser Woche begleiten wir gedanklich deinen Weg ins Leiden bis zum Tod am Kreuz. Wir staunen darüber, dass du aus Liebe zu uns dich selbst erniedrigt hast und den Weg bis in den Tod am Kreuz gegangen bist. Heiliger Geist, wir stehen vor dir im Gebet und bitten dich, dass du uns im Singen und Hören, im Beten und Schweigen nahe kommst. Verändere du unsere Herzen und bring uns zur Ruhe in deiner Gegenwart. Amen. Wir nehmen Platz und bringen in der Stille vor Gott, was uns bewegt.
Herr, du erhörst Gebet und du bist gnädig zu denen, die beten.
Wir hören die Schriftlesung des heutigen Sonntags aus Markus 2. Jesu Einzug in Jerusalem. Und als sie in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage und Bethanien an den Ölberg, sandte er zwei Jünger und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt. Und sobald ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Und wenn jemand zu euch sagen wird: Warum tut ihr das? So sprecht: Der Herr bedarf seiner, und er sendet alsbald wieder her. Und sie gingen hin und fanden das Füllen angebunden an einer Tür draußen am Weg und banden es los. Und einige, die dort standen, sprachen zu ihm: Was macht ihr da, dass ihr das Füllen losbindet? Und sie sagten zu ihnen, wie ihnen Jesus geboten hatte, und die ließen's zu. Und sie führten das Füllen zu Jesus und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Und viele breiteten ihre Kleider auf den Weg, andere aber grüne Zweige, die sie auf den Feldern abgehauen haben. Und die Vorrangigen und die Nachfolgigen schrien: Hosianna, gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn. Gelobt sei das Reich unseres Vaters David, das da kommt. Hosianna in der Höhe. Und Jesus ging hinein nach Jerusalem in den Tempel, und er besah ringsum alles, und spät am Abend ging er hinaus nach Bethanien mit den Zwölfen. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Wir dürfen ein weiteres Lied miteinander singen. Liebe Gemeinde, im Wochenspruch haben wir es gerade gehört, der Menschensohn muss erhöht werden. Das ist keine Bitte und das ist keine Empfehlung. Nein, das ist ein Muss. Aber wie können wir denn den Menschensohn erhöhen? Ich denke, das fängt bei unserer Einstellung innen drin, bei uns im Herz an, die wir hin gegenüber Gott, den wir gegenüber dem Allmächtigen hin. Und mir stellt sich immer wieder die Frage, haben wir wirklich das ganze Bild von Gott in uns? Und heute soll es um die Ehrfurcht gehen. um die Ehrfurcht vor Gott, um die Größe Gottes. Ich habe uns hier eine Geschichte mitgebracht von einem Mann und wir nennen den einfach mal Jakob. Und der Mann war in seinem Leben nicht privilegiert. Andere haben bessere Chancen gehabt, andere haben bessere Möglichkeiten gehabt, sich zu verwirklichen. Das fängt schon relativ früh an. Er hat einen größeren Bruder gehabt und der größere Bruder war stärker, der war intelligenter, der war geschickter, hat vielleicht auch noch besser ausgesehen. Und so hat er es schon ganz früh angefangen zu merken, dass er nicht durch sich selber im Leben weiterkommt. Und so hat er auch gelernt, dass er jede Chance, die ihm geboten wurde, jemand ja, zu piesacken oder zu hintergehen oder sich da was selber rauszuziehen, dass er die nutzen muss. Und das war sein Lebensmotto, die Schwächen der anderen ausnutzen. Und so ging er, was er getan hat, auch immer zu den Menschen und hat darauf gewartet, dass jemand einen schwachen Moment hat, das ihm wiederum eine Chance bietet, ohne Rücksicht auf Verluste denjenigen hinters Licht zu führen oder etwas von ihm zu bekommen, das er eigentlich nicht bekommen würde. Alles irgendwie ertrickst, alles irgendwie ergaunert. Auf diese Weise hat er seinem Schwiegervater den ganzen Besitz genommen. Auf diese Weise hat er seinen Bruder hinters Licht geführt und ihm das Erbe weggenommen. Und eigentlich ist dieser Jakob ein bisschen ein Kind vielleicht sogar unserer Zeit. Autoritäten gehen verloren. Sei es Eltern, die vielleicht nicht mehr so angesprochen werden oder behandelt werden, wie man es gerne von den Kindern hätte. Sei es die Lehrer, die ständig klagen, dass die Kinder tun und lassen, was sie wollen. Oder sei es der Vorgesetzte im Geschäft, den man nicht mehr mit Respekt begegnet. Solange mir etwas nutzt, nutze ich es, ohne großen Respekt. Frechsein siegt, Ordnungen hat auch dieser Jakob nur akzeptiert, wenn sie ihm zum Vorteil waren, ansonsten halt eben nicht. Mit 4 Frauen hat er jongliert, um Kinder zu bekommen. Und es ist ihm sogar gelungen, 12 Söhne von 4 Frauen. Also Respekt, das ist schon auch eine Leistung. Und so wie er Menschen behandelte, so hat er auch Gott behandelt. Vor einer längeren Reise hat er einen Traum und in diesem Traum verspricht ihm Gott Schutz und Segen. Und als er aufwacht, sagt er sich, wenn Gott mit mir ist und mich von dieser Reise, von der viel abhängt, beschützt und bewahrt und erfolgreich heimbringt, ja, dann ist es mein Gott, aber nur dann. Nur dann, wenn Gott tut, was ich will, dann ist es mein Gott, an den ich glauben möchte. Der Jakob kam immer irgendwie durch, wie so eine Katze, die runterfällt und wieder auf die Füße aufkommt. Und kennt ihr solche Menschen, wo man vordergründig denkt, ja Menschen, Kinder, irgendwie, die haben doch immer Glück im Leben. Die haben reich, sind reich, die sind gesund, die haben irgendwie gefühlt nur Friede, Freude, Eierkuchen. Ich kenne so ein paar Menschen und ich denke, jeder von uns auch. Und trotzdem hat er Jakob Angst in seinem Leben gehabt. Eine Furcht, die ihn immer wieder überfiel. Da war der große Bruder, den er ums Erbe betrogen hat und er wusste nicht, wann er sich an ihm rächen würde. Da waren die 4 Schwiegerväter, die einen Groll auf ihn gehabt haben. Natürlich auch die 4 Frauen, die eifersüchtig und verletzt waren. Alle spielten ihm nach. Und je mehr er gewonnen hat, umso mehr Feinde hatte dieser Jakob. Und er hat die Ahnung gehabt, eine große Furcht, die sich in ihm ausbreitete, wie so ein Krebsgeschwür, das immer größer wird und du weißt, irgendwann führt das Krebsgeschwür auch zu meinem Tod. Und eines Tages werde ich mit dem Rücken an der Wand stehen und er helfet keine Tricks und keine doppelte Böde mehr, nee, mein Gegner steht vor mir. Und ich werde vielleicht peinlich berührt sagen, Lass doch mal, das war alles gar nicht so gemeint, was ich da gemacht habe oder gesagt habe. Und ich gebe dir alles zurück. Komm, das war doch ein guter Witz. Und du merkst ja selber, dass du vielleicht auch ein bisschen blöd warst, weil du dich von mir austricksen hast lassen. Aber der Feind wird sagen, vergiss es, Junge. Jetzt ist dein Spiel aus. Jetzt geht's um dein Leben. Jetzt geht's dir an der Krage. Und das war seine große Furcht. Und für ihn, dummerweise, seine Ahnung und Vorahnung, die wurde Wirklichkeit. Stellen wir uns das mal kurz in Gedanken vor. Es war tiefschwarze Nacht. Er hat kein Licht gehabt. Er hat genächtigt auf einer Wiese am Bach, ringsum Büsche. Und wir können uns vorstellen, nachts, wenn man kein Licht hat, jedes Geräusch hört sich furchtbar an. Und er liegt da und vor jedem Rascheln, vor jedem Tiergeräusch und vor jedem Zwirbeln im Bach hat er Angst gehabt. Und plötzlich, wie aus dem Nichts raus, kommt jemand auf ihn zu, packt ihn hinter am Kragen, wirft ihn zu Boden und er spürt schon an die ersten Handgriffe, der Mann, der hat Kraft. Der Mann hat Kraft, der ist nicht wie ich, der sich den geschickten Weg aussucht, um jemand auf der Bauch zu legen. Nein, der hat pure, schiere Kraft und kämpft Todesschmerzen und kämpft um sein Leben und plötzlich kracht's und knackt's und er war seine Hüfte auskränkt. Und so liegt er blieben. So blieb er liegen, stark verwundet, nicht wissen, ob er noch stirbt oder nicht. Und eigentlich war Jakob verloren. Er muss sterben auf eine extrem qualvolle Art und Weise. Er wusste, dass für das, was er begangen hat, eigentlich nur der Tod steht. Und egal, welcher Mensch mit ihm da gerade kämpft hat, jeder wünscht ihm den Tod. Aber der Unbekannte tötet Jakob nicht. Und er merkt Jakob, das muss Gott sein, mit dem ich kämpft habe. Weil nur Gott und kein Mensch auf dieser Welt hätte mich vom Tod verschont. Und da bekommt er plötzlich einen riesen Respekt und zum ersten Mal in seinem Leben ist er einer Autorität begegnet, der er sich gebeugt hat. Er beugen musste. Er konnte nicht anders und jetzt wollte er auch nicht mehr anders. Jeder andere hätte ihn getötet, aber dieser Gott, nein, der hat ihn im Leben gelassen. Und als ein hinkender Mann geht Jakob in der neue Morgen. Sein Leben lang wird er hinken. Sein menschlicher Stolz ist gebrochen, die Wunde ist da. Aber seine Seele, die ist frei. Seine Furcht vor dem Unbekannten ist weg. Und er weiß, wen er nun alleine fürchtet. Gott. Und er weiß, wer ihn segnet und nicht dem Tod überlässt. Gott. Und das Leben von diesem Jakob zeigt uns eindeutig, Gott ist eine Autorität. Und es ist auch das, wie mir Gott begegnen sollet, als Autorität. Wir müssen ehrfürchtig sein vor unserem Gott. Alles andere ist Gott unwürdig und alles andere wird sich auch Gott nicht gefallen lassen, genauso wenig wie beim Jakob. Aber wir Menschen sind ja immer gut, unsere eigene Strategie zu entwickeln. Und so haben wir uns auch Gott über die Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte ein bisschen zurechtgelegt. Ich will nur mal drei Typen mal näher beleuchten oder uns sagen, es gibt noch sehr viel mehr mit Sicherheit, aber da ist der Kumpeltyp. Locker wie so ein Saufkumpane oder Freundin, mit der man um die Häuser zieht. Oder man anruft, wenn es einem nicht gut geht. So ein Fahrer, wenn man samstag abends fortgeht, braucht man einen Fahrer, dass man auch wieder heimkommt. Und so ist Gott für einen. So an der Seite, du bist dabei, aber eigentlich nicht so im Vordergrund. Oder wenn ich nachts um 3 mit dem Auto in der Grabe fahre, dann den einen Mensch anrufe, wo ich weiß, der kommt auch nachts um 3 und zieht mich aus dem Grabe raus. Dann gibt es auch noch der gönnerhafte Typ. Hey, Gott kann dankbar sein, wenn ich alle 2 bis 4 Wochen mal in den Gottesdienst gehe, wenn ich mich mal ein bisschen in der Gemeinde blicken lasse. Er muss mich ja lieben, egal was ich tue, weil Gott ist ja die Liebe. Und wenn ich dann sogar noch 5 Euro spende, ja dann hat er gar keine andere Möglichkeit mehr, wie mich toll zu finden. Oder der, wo gern trickst, immer dahin gegangen, wo es der Säge gibt. Wer unter dem Schutz des Höchsten steht. Das sind die Leute, die sich der Säge abholen, aber unter der Woche oder nach dem Säge wieder ganz normal ihr Leben weiterführen. Ehrfurcht, grundsätzliche Einstellung in der Ehrfurcht heißt Furcht. Im Psalm 111 lesen wir, die Furcht des Herrn ist die Weisheit, ist der Weisheit Anfang und klug sind alle, die danach tun. Oder in Sprüche 33, die Furcht des Herrn wird Israels Schatz sein. Manche sträuben sich vielleicht gegen das Wort Furcht und wollen da Liebe einsetzen. Aber in der Bibel steht ganz klar Furcht. Und wenn Gott Furcht sagt, ja, liebe Gemeinde, dann ist es auch Furcht. Die Gemeinde lebte in der Furcht des Herrn in Apostelgeschichte 9. Die richtige Haltung vor Gott ist tatsächlich Furcht. Aber sie ist nur dann richtig, wenn die Furcht zu einer tiefen, von Herzen kommenden Ehrfurcht führt. So wie bei unserem Freund Jakob. Im Kampf war die Furcht, aber danach kam das Glück, gerettet geworden zu sein. Genau von diesem, der so viel Macht über ihn hat, dass er über sein Leben und über seinen Tod entscheiden kann. Wer Gott fürchtet, achtet ihn in Ehrfurcht. Und umgekehrt ebenso, wer Ehrfurcht vor Gott hat, fürchtet ihn auch, weil er um seine Heiligkeit weiß. Und ein Christ, der die Ehrfurcht vor Gott verloren hat oder auch vielleicht noch nie besessen hat, der hat auch, so hart es klingt, seine Gottesbeziehung verloren oder noch nie gehabt. Wer nicht auch mal zittert vor Gott, der kann ihn auch nicht lieben. Und wer ihn liebt, der zittert auch manchmal vor Gott. Denn er weiß von der Größe der Heiligkeit, der Macht und Gerechtigkeit Gottes, die leider nicht immer mit unserer Gerechtigkeit übereinstimmt, aber Gottes Gerechtigkeit ist auch nicht unsere. Und zur Ehrfurcht gehört noch mehr die Ehrerbietung, die mir bringen müssen. Und oft ist Ehrerbietung etwas, das mir im Alltag ganz schnell vergessen. Wie gehe ich zum Beispiel mit dem Namen des Herrn um? Wenn ich sage, oh mein Gott, wieso ist mir das jetzt schon wieder passiert? Oder, puh, Gott sei Dank, nochmal Glück hätte. Im Alten Testament war der Name Gottes so heilig, dass Juden des Volk Gottes ihn nicht mal aussprachen. Gut, ich denke nicht, dass Gott will, dass mir sein Name nicht aussprechen. Er ist ein sehr persönlicher Gott, der mir begegnet und dem ich begegnen darf. Aber so wie die Juden damals von der einen Seite vom Pferd gefallen sind, in der Gesetzmäßigkeit, so fallen wir doch heute oft auch auf der anderen Seite vom Pferd, im Liberalismus. Missbrauche ich den Namen Gottes als Fluch? Und hierzu ist wichtig, dass wenn wir nicht wirklich "O mein Gott" meinen oder "Gott sei Dank", dann fluchen wir. Und fluchen ist Gott nicht würdig. Du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Wenn es vorher auch gelesen und gebetet im Hymnus, jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus der Herr ist. Und wie oft beugen wir unsere Knie vor diesem Jesus? Mit welcher Haltung sind wir hier im Gottesdienst? Geben wir Gott wirklich die Ehre, die ihm gehört? Vielleicht spricht jemand Gott heute direkt an und sagt, hey, deine Haltung hier im Gottesdienst, deine Haltung im Singen, im Lobpreis, im Gebet ist nicht dem würdig, der ich bin. Wir sollen ein Leben leben, das Gott Ehre macht. Furcht und Liebe gehören zusammen und Gott ist die Liebe und das stimmt zu 100%. Doch warum verlangt Gott, dass wir ihn fürchten? Schließen sich Liebe und Furcht nicht aus? Ja und nein. Es gibt eine falsche, ungesunde und eine knechtische Form der Furcht und die heißt ganz einfach Angst. Und Angst hat man vor jemandem, der launisch ist und böse ist, der mir schaden kann und will, dem ich nicht vertrauen kann. Und vor dem laufe ich davon aus Angst. Aber diese Angst, die will Gott gar nicht. Davon will er uns sogar im Gegenteil befreien, denn er liebt uns. In 1. Johannes lesen wir, das ganze Ausmaß der göttlichen Liebe zeigt sich darin, dass wir den Tag des Gerichts ohne Angst entgegengehen können. Denn wir leben in dieser Welt so, wie Christus es will. Wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, die Liebe vertreibt sogar die Angst. Die wahre Furcht Gottes ist etwas ganz anderes wie Angst. Ich kenne die Größe, die Heiligkeit und die Gerechtigkeit. Ich stehe in größter Ehrfurcht vor ihm. Deshalb mache ich keine Spielchen mit Gott, keine Tricks. Ich bin demütig. Ich kenne seine Gerechtigkeit und ich weiß, dass ich selbst im Gericht nicht bestehen kann. Aber ich kenne auch seine Güte. Darauf vertraue ich. Ich weiß, ihm kann ich vertrauen. Steht im Psalm 147. Also Furcht und Güte, Ehrfurcht und Liebe, das gehört zusammen. Ein Leben in der Furcht Gottes ist auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so attraktiv, weil niemand in der Furcht leben möchte. Viele von uns haben sich so an den liebenden Gott gewöhnt, dass wir uns diesen liebenden Gott auch nicht mehr streitig machen lassen wollen. Ich will ohne Furcht leben und ich will nur der liebende Gott. Aber, liebe Gemeinde, so lässt sich Gott nicht behandeln. Wer Gott nicht fürchtet, der fürchtet die Welt. Ist eine steile Aussage, oder? Wer Gott nicht fürchtet, fürchtet die Welt. Aber in Matthäus lesen wir, Jesus sagt, habt keine Angst vor denen, die nur den Körper, aber nicht eure Seele töten können. Fürchtet euch vor Gott, der Leib und Leben in der Hölle verderben kann. Wer Gott fürchtet, bekommt auch viel Segen dafür und auch dafür gibt es Beweise in der Bibel. Gott bewahrt die, die ihn fürchten, oder Gott liebt und erbarmt sich über die, die ihn fürchten. Und die Furcht des Herrn ist die Quelle des Lebens. Wenn Gott also denen, die ihn fürchten, so viel Segen verspricht, dann sollten wollen und ja, wir müssen sogar die richtige Gottesfurcht leben und lernen. Gottesfurcht ist aber der meiste von uns nicht anerzogen. Oftmals ist eine falsche Gottesfurcht uns anerzogen worden, nämlich die Angst. Ich kenne so ein Kinderlied, vielleicht kennst du das eine, drum pass auf, kleines Auge, was du tust, oder drum pass auf, kleine Hand, was du tust. Da geht es letztendlich aber um eine falsche Gottesfurcht. Das ist Angst, was auf die Mütze zu bekommen, weil er alles sieht. Und er sich an einem rächt, wenn man etwas falsch macht. Das möchte die Bibel uns nicht beibringen. Wir müssen Gott ansehen, wie er ganz ist. Wir haben manchmal Angst, Gottes Seiten anzusehen, die wir nicht verstehen. Und einer meiner Predikantenkollegen in der Ausbildung hat mal gesagt, also für ihn ist das Alte Testament so schwer zum Predigen, am liebsten würde ich eher das gar nicht nehmen, sondern nur das Neue Testament, weil das Alte Testament voller Furcht ist und das Neue Testament voller Liebe. Aber, liebe Freunde, das stimmt nicht. Im Alten Testament ist die Liebe Gottes zu den Menschen und zu seinem Volk immer präsent und auch das Neue Testament erwartet Gottesfurcht. Allein in der Offenbarung lesen wir mehr wie zur Genüge darüber. Ich möchte uns noch eine Geschichte vorlesen von Hananias und Sapphira. Ein Mann aber mit Namen Hananias und seine Frau Sapphira verkauften einen Acker, doch er hielt mit Wissen seiner Frau etwas von dem Geld zurück und brachte nur einen Teil zu den Aposteln und legte es zu ihren Füßen. Petrus aber sprach: Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und etwas Geld von dem Acker zurückbehalten hast? Hättest du den Acker nicht auch behalten können, als du ihn hattest, und konntest du nicht auch, als er verkauft war, noch tun, was du wolltest? Warum hast du dir dies in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, du hast Gott belogen. Als Hananias diese Worte hörte, fiel er zu Boden und gab den Geist auf. Und es kam eine große Furcht über alle, die dies hörten, und da standen die jungen Männer auf und hüllten ihn ein, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Es begab sich aber etwa nach 3 Stunden, da kam seine Frau herein und wusste nicht, was geschehen war. Aber Petrus sprach zu ihr: Sag mir, habt ihr den Acker für diesen Preis verkauft? Sie sprach: Ja, für diesen Preis. Petrus aber sprach zu ihr: Warum seid ihr euch denn einig geworden, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür und werden auch dich hinaustragen. Und sogleich fiel sie zu Boden vor die Füße und gab ihren Geist auf. Sollten wir Gott vorschreiben, was er zu tun hat? Vorsicht, ein Schmuse-Evangelium und ein Schmuse-Gott taugen nicht fürs ewige Leben. Den allmächtigen Gott anbeten, nicht nur in sanften Lobpreisliedern und in sanften Gebeten. Versteht mich bitte nicht falsch, das ist alles gut und das ist auch alles richtig, aber es ist eben nur ein Teil von Gott. Gott ist mehr als der liebe Papa, zu dem ich ab und zu mal gehe, um zu kuscheln, bevor ich wieder mein eigenes Leben lebe. Wir wollen Gott anbeten als den Schöpfer der Welt, den Herrscher der Welt, den Richter der Welt. Und wann sind wir das letzte Mal auf die Knie gegangen oder auf den Boden gefallen? Vor diesem allmächtigen Gott. Das sind die Frauen und Männer Gottes in der Bibel gemacht, aber wir wollen da gern drüber stehen. Wir singen, ich beuge meine Knie, und wir lesen, ich beuge meine Knie, und tun es doch nicht. Hätten wir es etwa nicht nötig? Körpersprache sagt oft mehr über die Wahrheit eines Menschen wie seine Worte. Zum Schluss möchte ich noch ein Gebet sprechen über die Buße und den unwürdigen Umgang mit Gott in meinem Leben. Und wer das möchte, darf es von Herzen mitbeten. Allmächtiger Herr und Gott, ich nehme dich oft nicht ernst. Ich erwarte, dass du mich ernst nimmst. Ich erwarte, dass du tust, was ich von dir will. Und wenn du es nicht tust, bin ich beleidigt. Ich handle mit dir, ich versuche dich zu überreden. Wenn ich Dinge tue, die dir nicht gefallen, dann erwarte ich, dass du mich verstehst. Ich sage dir, so bin ich halt, aber weiß, dass das vor allem mein Dickkopf und mein Trotz ist. Wenn ich die Bibel lese, suche ich mir Teile von dir aus, die mir gefallen, und die Dinge, die ich unmöglich von dir finde, die übersehe ich gern. Ich will dich nicht so sehen, wie du wirklich bist. Ich will, dass du so bist, wie ich dich haben möchte. Herr, ich kann nicht einmal sagen, dass mir das wirklich leid tut. Aber ich weiß, dass es falsch ist. Ich bitte dich um Vergebung. Ich bitte dich, dass du mir ein neues Herz gibst. Ich bitte dich, dass du mich lehrst, die richtige Furcht vor dir zu haben. Die Haltung vor dir, die dir angemessen ist, und die dir gebührt. Ich bete dich an, ich will dir gefallen. Ja, Herr, ich liebe dich. Amen. Wir singen ein Lied. Wir erheben uns und beten. Ja, großer, lebendiger, auferstandener Herr und Heiland, wir danken dir, dass du mitten unter uns bist. Und wir möchten dich bitten, dass du mit uns gehst in die neue Woche, die vor uns liegt. Wir möchten dich bitten, dass wir dich neu erfahren dürfen in dieser Karwoche, die jetzt anfängt, Herr Jesus. Wir möchten dich für unsere Seelen bitten, Herr, dass du uns Ruhe schenkst und Kraft schenkst, uns neu auf dich auszurichten. Ja, Herr, wir möchten dich bitten für unsere Stadt und unseren Landkreis, Herr, dass du die Menschen hier segnest, dass du die Arbeit der Politiker und der Mitarbeiter segnest, Herr. Wir möchten dich für unser Land bitten, Herr, dass wir Regierungen oder Regierung haben und Politiker haben, die dich an erster Stelle stellen, Herr, und dann ihre Entscheidungen. Wir möchten dich bitten für die Menschen in der Ukraine, die furchtbares Leid erfahren müssen, Herr, die getötet werden, die Menschen verlieren, die flüchten, die keinen Ausweg mehr haben, die menschliche Angst durchleiden müssen, Herr. Herr, wir wollen sie unter deinen Schutz und deinen Segen stellen, dass sie in dir ruhen können, dass sie dich erfahren können, Herr. Und gemeinsam in das Gebet, das du uns selbst gelehrt hast, wollen wir alles hineinlegen, was wir jetzt nicht gebetet haben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir nehmen Platz. Wir kommen zu den Abkündigungen für heute, der 10.4. Herzlichen Dank erstmal an alle, die den Gottesdienst vorbereitet und mitgestaltet haben. Das Opfer erbitten wir zur Unterstützung der Flüchtlingshilfe für die Ukraine, Flüchtlinge vor Ort. Wir werden die Spenden an die Liebenzeller Gemeinschaft und an die Gemeinde Gottes weiterleiten. Vielen Dank für Ihre Gabe. Heute Mittag um 15 Uhr das Vorbereitungstreffen zur bevorstehenden Israel-Reise im Prägitzerhaus. Interessierte, nicht nur zur Israel-Seite Israel-Reise angemeldete Gemeindeglieder sind beim Infonachmittag herzlich willkommen. Eine Anmeldung zur Reise ist noch möglich. Sehr herzlich laden wir zur Passionsandacht in und um die Laurentiuskirche am kommenden Dienstag um 19 Uhr mit Thilo Niebergall ein. Ebenfalls sehr herzlich laden wir zum Gottesdienst mit integriertem Heiligen Abendmahl am Gründonnerstag um 19.30 Uhr hier in der Laurentiuskirche mit Pfarrer in Ruhe Friedrich Hörger ein. Herzliche Einladung auch zum Gottesdienst mit Feier des Heiligen Abendmahls am Karfreitag um 9.45 Uhr mit Pfarrer in Ruhe Albrecht Barrett. Der Kirchenchor wird mitwirken. Am Karfreitag um 15 Uhr läuten die Kirchenglocken zum Gedenken an die Todesstunde Jesu. Zur Auferstehungsfeier am Ostermorgen um 8 Uhr auf dem Friedhof mit Gemeinschaftspastor Michael Bauer und Prädikant Michael Helber und dem Posaunenchor laden wir herzlich ein. Ebenfalls herzliche Einladung zum Ostergottesdienst mit Prädikantin Sarah Burkhardt um 9.45 Uhr in unserer Laurentiuskirche. Am Ostermontag ist Gottesdienst um 9.45 Uhr in der Laurentiuskirche mit Pfarrerin in Ruhe Annemarie Hellwig. Auch hierzu herzliche Einladung. Am Ostermontag ist auch Kinderkirche um 9.45 Uhr im Prägitzerhaus. Im evangelischen Gemeinderaum in Thalheim sind folgende Gottesdienste: Karfreitag um 11 Uhr mit Abendmahl mit Pfarrer in Ruhe Albrecht Barrett und am Ostermorgen um 10 Uhr ist Ostergottesdienst mit Prädikant Martin Palmer. Und wir bitten in allen Gottesdiensten weiterhin eine Maske zu tragen. Die weiteren Termine entnehmen Sie dem Amtsblatt und der Homepage. Die Flyer für die 29. Spendenaktion Hoffnung für Osteuropa der Diakonie können nach dem Gottesdienst und kommende Woche zu den Bürozeiten des Pfarramtes vom Gemeindedienst abgeholt werden. Herzlichen Dank voraus fürs Verteilen. Muss ich schön nachfragen, Sarah? Dann singen wir jetzt nochmal ein Lied zusammen. Wir halten hoch das Kreuz. Ich finde, es ist ein schönes Motto für diese Woche, wenn wir das Kreuz vor uns hin und uns aufs Kreuz neu ausrichtet und uns immer wieder bewusst macht, was dieser König, was dieser allmächtige Gott für uns tut, klein macht, auf dass wir ihn auch erheben können. Mit diesem Kreuz möchte ich euch unter der Schutz Gottes stellen für diese Woche und euch den Segen zusprechen. Wir erheben uns. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Eine gesegnete Woche Ihnen alle.